Ich sag's mal so. Als ich meine Wohnung in der Großstadt gekauft habe, da hatte ich natürlich auch mal im Hinterkopf, dass meine Kinder irgendwann später die auch mal zum Studium nutzen können. Zudem gibt's auch immer wieder die Frage, ob man hier zusammen mit den Geschwistern das Elternhaus übernimmt und wie man das dann später auch abrechnet oder was für Mieteinnahmen man da ansetzen muss. Und ich muss sagen, in diesem ganzen Themenkomplex Vermietung an Familienmitglieder, da gibt's einige Punkte, die man beachten sollte und auch einige, die mir schon vorher Kopfschmerzen bereitet haben. Deshalb gehen wir die heute mal mit Janina durch. Also, auf geht's! Also ich muss sagen, ich habe heute Redebedarf bei einem Thema, das für mich auf den ersten Blick total harmlos gewirkt hat, aber dann doch irgendwie erstaunlich viele Fallstricke hatte, nämlich die Vermietung an Familienmitglieder. Das klingt ja an sich nett, viele von uns kaufen ja vielleicht auch mal so eine Wohnung, dass man sagt, okay, ich kaufe die jetzt Kapitalanlage und mein Sohn oder meine Tochter, die studieren da später mal, dann können die nutzen oder der Bruder übernimmt die Einliegerwohnung und so weiter und so fort. Aber das kann ja doch beim Finanzamt oder steuerlich ganz schön tricky werden.
Absolut. Viele denken, das ist doch Familie, das läuft schon irgendwie. Aber genau da schaut das Finanzamt besonders streng hin. Der Knackpunkt ist immer, ist die Miete, die du verlangst, ortsüblich?
So, das heißt also, ich kann nicht einfach sagen, ach komm, 1 Euro im Monat reicht mein Sohn.
Genau, das wäre ein Klassiker für eine verdeckte Schenkung. Da sagt das Finanzamt sofort, Moment mal, das ist keine echte Vermietung, das ist Schenkung. Und dann können Schenkungssteuer und andere unschöne Konsequenzen ins Spiel kommen.
Gut, also erste Regel, ortsübliche Miete. Was heißt das jetzt konkret? Wie sehr muss ich mich daran halten?
Das bedeutet, du musst dich an den Mietspiegel halten, an vergleichbare Angebote in deiner Stadt oder im Viertel oder im Zweifel sogar ein Gutachten erstellen lassen. Als Faustregel würde ich sagen, dass du 10-15% unter der ortsüblichen Miete liegen darfst. Alles darunter könnte problematisch werden.
Ja, es klingt immer nach so einer Grauzone, ne? Wo man denkt, ach, die paar Euro weniger merkt vielleicht keiner.
Genau, aber da irren sich viele. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, dann wird das etwas einfacher. Wenn die ortsübliche Miete 1.000 Euro ist, du aber nur 700 Euro nimmst, dann sagt das Finanzamt, die Differenz von 300 Euro monatlich, also 3.600 Euro im Jahr, rechnen wir dir fiktiv als Einkommen hinzu. Und schwupps, zahlst du Steuern auf etwas, das du gar nicht eingenommen hast.
Ja, das ist dann auf jeden Fall bitter. Was ist denn in dem Kontext eigentlich mit Abschreibungen und Werbungskosten?
Die können dir auch gekürzt werden. Das Finanzamt sagt dann, wenn du unter 66% der ortsüblichen Miete liegst, bekommst du die AFA und Werbungskosten nicht in voller Höhe. Das heißt, deine steuerlichen Vorteile schmelzen dahin.
So, dann nochmal konkret, welche besonderen Konstellationen gibt's denn noch, wo man dann aufpassen müsste?
Ein Klassiker ist die Vermietung an die eigenen Kinder. Selbst wenn die Miete ortsüblich ist, prüft das Finanzamt doppelt genau, ob nicht eine verdeckte Schenkung oder Unterhaltszahlung dahinter steckt. Was auch spannend werden kann, ist, wenn du die Wohnung gegen Hilfsdienste überlässt, zum Beispiel für Betreuungsaufgaben, dann kann das steuerlich plötzlich als Arbeitsverhältnis gelten.
Das heißt wirklich, man wollte eigentlich nur ein bisschen helfen und landet dann mitten im Arbeitsgericht.
Genau so ist es. Und noch ein Punkt. Erbengemeinschaften. Wenn mehrere Geschwister zusammen eine Immobilie besitzen und an ein Familienmitglied vermieten, muss ganz klar geregelt sein, wie Einnahmen und Kosten verteilt werden. Sonst gibt's Streit und Chaos beim Finanzamt.
So, also die größte Waffe gegen Ärger, eine gute Dokumentation, das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal an diesem Podcast.
Volltreffer. Ohne schriftlichen Mietvertrag geht gar nichts. Der Vertrag muss so detailliert sein wie mit jedem fremden Mieter. Laufzeit, Kündigungsfristen, Nebenkosten, genaue Objektbeschreibung. Außerdem solltest du mindestens 3 Vergleichsmieten dokumentieren und regelmäßig, also alle 2-3 Jahre, anpassen.
Ja, also quasi wie bei Fremden, nur dass man zufällig denselben Nachnamen oder Stammbaum hat.
Und es macht auch Sinn, die Miete über ein separates Konto laufen zu lassen. Kein Ach, das verrechnen wir privat. Das Finanzamt liebt Nachweise. Und je sauberer du das trennst, desto entspannter wird die Prüfung.
So, und ich frage jetzt mal aus der Optimierungsecke, das war ja auch in den letzten Podcasts immer wieder Thema, gibt es denn auch smarte Gestaltungsmöglichkeiten oder ist das alles jetzt nur Risiko?
Und es gibt definitiv Chancen. Zum Beispiel kannst du die Schenkungsfreibeträge nutzen. Für Kinder gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro alle 10 Jahre. Du kannst also bewusst eine leicht reduzierte Miete verlangen, die Differenz als Schenkung werten und das steuerlich sauber dokumentieren.
Ah, clever. Also quasi, ich schenke dir monatlich 200 € Mietnachlass, aber das ist alles im Rahmen der Freibeträge.
Genau. Oder du kombinierst die Vermietung mit einer schrittweisen Eigentumsübertragung. Sprich, dein Kind mietet erstmal, parallel läuft ein Kaufvertrag und die Mietzahlungen werden teilweise auf den Kaufpreis angerechnet. So kannst du elegant Vermögen übertragen, ohne alles sofort zu verschenken.
Okay, das ist spannend. Wie ist es denn dann bei haushaltsnahen Dienstleistungen? Das hattest du ja schon erwähnt.
Wenn dein Angehöriger im Gegenzug bestimmte Dinge übernimmt, wie Gartenpflege oder Hausmeistertätigkeiten, kannst du diese Aufwendungen steuerlich geltend machen, bis zu 510 Euro im Jahr. Wichtig, das muss klar im Vertrag stehen und auch tatsächlich bezahlt werden.
Ja, also kein Papa macht den Rasen und wir schreiben es mal auf den Zettel.
Richtig, es muss so ablaufen wie bei einem echten Dienstleister. Rechnung, Überweisung, Nachweise.
Okay, und jetzt noch mal ganz pragmatisch zum Schluss. Wenn ich in so einer Situation bin, was wäre denn dein Tipp Nummer 1?
Mach dir klar, dass das Finanzamt bei Familienvermietungen doppelt kritisch ist. Also unbedingt Marktrecherche betreiben, schriftliche Verträge schließen, Zahlungen dokumentieren und jede Abweichung gut begründen. Und ich würde hier immer dazu raten, sich einen Steuerberater ins Boot zu holen. Das spart dir später richtig viel Ärger.
Kommen wir also jetzt zu den Urbio Takeaways. Und da würde ich sagen, die ortsübliche Miete, die ist der Maßstab. Da sollte man maximal 10 bis 15% drunter liegen, wenn man an Familienmitglieder vermietet. Dann akzeptiert das das Finanzamt auch noch. Bei weniger, tja, da landet man im Risiko für die Schenkungssteuer. Da können es dann fiktive Einnahmen zugrunde gelegt werden und die Werbungskosten gekürzt werden. Insgesamt bei diesem ganzen Thema ist die Dokumentation einfach sehr wichtig. Das heißt, auch wenn es an Familienmitglieder geht, schriftlichen Mietvertrag, 3 Vergleichsmieten einholen, regelmäßige Anpassung alle 2 bis 3 Jahre, darauf sollte man einfach mal achten. Dann gibt es natürlich besondere Konstellationen, Vermietung an Kinder, das könnte auch als Unterhalt gewertet werden, Wohnungsüberlassung gegen Hilfsdienste oder Erbengemeinschaften. Da guckt das Finanzamt gerne mal zweimal hin und das will man ja eigentlich nicht. Was dann auch hilft, ist einfach eine saubere Trennung der Finanzen, das heißt Mietzahlung über ein separates Konto abwickeln, alles nachvollziehbar dokumentieren. Gestaltungsmöglichkeiten gibt es natürlich. Es gibt Schenkungsfreibeträge, es gibt einen Mietnachlass, den man steuerlich korrekt als Schenkung werten kann. Es gibt eine Kombination aus Vermietung und schrittweise Eigentumsübertragung und so weiter und so fort. Man merkt also schon, wenn man da was vorhat, sollte man sich auf jeden Fall mal einen Steuerberater ins Boot holen, der da wirklich guckt, was man bestenfalls gestalten kann und wie man das Ganze aufsetzt, damit man einfach keinen Ärger mit dem Finanzamt bekommt, denn den wollen wir ja alle nicht. Und damit würde ich sagen, schließe ich auch diese Folge. Ich wünsche euch weiter einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.